Wenn wir an Bienen denken, denken wir meist an Honig. Doch Bienen leisten weit mehr. So würde es etwa ein Drittel unserer Lebensmittel nicht geben, wäre da nicht die enorme Bestäubungsleistung der Insekten. Fast 80% aller Pflanzen müssen bestäubt werden, um Früchte zu tragen und um sich fortzupflanzen. Geprägt von der Biene Maya sind die Generationen von Kindern mit dem Bild der unermüdlich arbeitenden und selbstlosen Biene aufgewachsen. Doch das Idyll scheint bedroht. Seit Monaten finden sich in den Medien Artikel, die über ein Bienensterben berichten. Was ist daran an den Berichten und welche möglichen Ursachen gibt es? Unter anderem darüber wollen wir heute sprechen. Gäste hier am Ü-Wagen der NDR1 Villa Nord an der Imkerschule in Bad Segeberg sind Anke Last, Vorsitzende des Landesverbandes Schleswig-Holsteiner und Hamburger Imker, Imkermeister Gerd Stemmler und Imkermeister Jörg Pardey. Wie immer können auch Sie Ihre Fragen stellen oder Anmerkungen zu unserem Thema machen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an studio@wellenord.de. Ich bin Michael Fremter und freue mich auf zwei interessante Stunden hier aus Bad Segeberg. NDR1 Welle Nord. Bienen, ein aussterbendes Volk. Unser Thema heute in zur Sache, live von der Imkerschule in Bad Segeberg. Man hört das auch ein bisschen im Hintergrund, wie die Bienen fleißig surren, summen und hier durch die Gegend fliegen. Wenn wir von Bienen sprechen, meinen wir meist die Honigbienen. Doch es gibt weitaus mehr Bienenarten. Herr Pardey, Sie sind Imkermeister. Welche Arten gibt es denn sonst noch so, die man kennen sollte?
Ja, es gibt verschiedene Bienenarten. Einmal haben wir hier Solitärbienen, die einzeln leben und ihre Brut selber aufziehen. Oder wir haben auch Wildbienenarten, die über Sommer ein kleines Volk aufbauen und als Königin, also als begattetes Weibchen, überwintern.
Also man sollte auf jeden Fall unterscheiden zwischen der Honigbiene, die man kennt, von der auch der Honig gewonnen wird, und der Wildbiene.
Ja, das ist ein großer Unterschied. Die Honigbiene hat im Unterschied zu diesen Wildbienen, sogenannten Wildbienen, hat die Eigenschaft, dass sie als ganzes Volk überlebt. Also 10.000 Bienen überleben den Winter und sind damit auch für die Bestäubung im Frühjahr ganz wichtig.
Herr Pardey, noch eine Frage. Wie viele Arten gibt es denn noch in Schleswig-Holstein an Wildbienen? Wissen Sie das?
Ja, wir haben zurzeit ca. 300 verschiedene Wildbienenarten und die westliche Honigbiene als einzelne Art.
So, nach Angaben des Naturschutzbundes sind von diesen 300 Arten allein in Schleswig-Holstein ungefähr die Hälfte schon auf der roten Liste. Dennoch jetzt erstmal die Frage an Herrn Stemmler, auch Imkermeister. Worin unterscheiden sich denn jetzt diese Honigbienen von diesen Wildbienen, die Herr Stemmler eben beschrieben hat?
Die Wildbienen leben alleine, ziehen ganz alleine ihre Brut auf. Sie leben meistens in irgendwelchen Röhren aus Holz, aus größeren Halmen oder aus Ton. Also Mauerbienen zum Beispiel, die machen ihre Röhre aus einem Gemisch aus Speichel und Sand.
Also was ich dann an meinem Haus finde, wenn Bienen da in die Ritzen reingehen, was ist denn das in der Regel?
Das sind solche Wildbienenarten, die da ihre Pollen sammeln und darauf ein Ei legen und dann wieder eine Schicht Pollen und dann wieder ein Ei und dann wird daraus nachher im nächsten Jahr eine neue Wildbiene.
Herr Stemmler, wie viele Wildbienen haben wir eben besprochen, wie viele Arten wir haben, wie viele Honigbienen bzw. Honigbienenvölker haben wir denn in Schleswig-Holstein ungefähr?
Die Frage, die müssen Sie an Frau Last weitergeben.
Gut, gebe ich Sie gleich weiter an Frau Last. Frau Last ist Vorsitzende des Landesverbandes Schleswig-Holsteiner und Hamburger Imker. Frau Last, ja, wie viele Honigbienen haben wir denn hier oder wie viele Völker haben wir in Schleswig-Holstein?
Ja, wir haben ungefähr 22.000 Bienenvölker gemeldet. Wobei ich denke, dass da auch noch eine Dunkelziffer ist, die nicht bei uns gemeldet ist.
Also es gibt auch Leute, also auch Hobby-Imker, die tatsächlich Honigbienen halten, aber nicht im Verband sind.
Ja, leider, weil wir ja durch die Verbandsmitgliedschaft die Versicherung auch abdecken im Falle eines Falles. Es passiert mal irgendetwas. Kann ja immer mal passieren.
Frau Last, wir brauchen die Bienen eben nicht nur für den Honig, sondern auch zur Bestäubung von Pflanzen, Wildbienen wie Honigbienen. Gerade was die Bestäubung angeht und Bestäubungsleistung angeht, kann da nicht ein Imker einfach durchs Land ziehen mit seinen Stöcken und sozusagen Auftragsbestäubungen betreiben?
Das gibt es auch schon und das wird auch zum Teil honoriert, nur leider nicht genügend. Es ist ja so, dass die Landwirte und alle Menschen meinen, Bienen gibt es sowieso, die sind ja sowieso da. Das ist aber ein Irrglaube, das gibt es nicht mehr. Und habe ich Monokulturen wie zum Beispiel Erdbeeren etc., die auf Bestäubung angewiesen sind, da werden tatsächlich schon, oder Obstbau, werden Bienenvölker gemietet. Und die Imker bekommen dann ein Entgelt dafür.
Welche Aufgaben haben die Imker, welche Aufgaben haben die Bienen? Unser Thema heute in zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord. Unser Thema heute Bienen, ein aussterbendes Volk. Und da sind wir gleich in der nächsten Runde. Und zwar überall wird vom Bienensterben gesprochen. Doch im Fokus ist dabei meistens die Honigbiene und in der Realität sind nach Angaben des Naturschutzbundes aber vor allem die Wildbienen betroffen. Allein in Schleswig-Holstein stehen etwa 150 Arten bereits auf der roten Liste. Da haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, weil sie vom Aussterben bedroht sind. Herr Pardey, Imkermeister, wie sieht es mit dem Bienensterben denn generell so in Schleswig-Holstein aus?
Ja, das Bienensterben bei den Honigbienen kommt vor. Das kommt besonders vor, wenn Krankheiten oder widrige Umstände vom Wetter her eine Rolle spielen. Da kann es doch auch mal sein, dass wir Winterverluste von bis zu 30% haben.
Aber solche Bedrohungen, wie beispielsweise die Wildbienen ausgesetzt sind, haben Sie bei den Honigbienen derzeit nicht?
Das haben wir nicht. Also wir haben unterschiedlich starke Durchwitterungsverluste. Und wir können die Bienenvölker aber immer wieder teilen, durch Ableger oder durch Schwärme, sodass wir da diese Verluste locker wieder ausgleichen können.
Herr Stemmler, auch Imkermeister hier an der Imkerschule in Bad Segeberg. Immer wieder klagen die Imker über Parasiten wie die Varroamilbe, das ist ja wohl die bekannteste, die ganzen Bienenvölker dahinrafft. Wie sieht es denn derzeit damit aus oder wie war es in den vergangenen Monaten hier?
Die Varroamilbe haben wir eigentlich im Griff und durch eine konsequente Bekämpfung bzw. eine Betriebsweise, die sich auf die Varroamilbe bezieht. Das heißt also kalte Überwinterung und Ablegerbilder und Ruhenwaben schneiden und nachher im Spätsommer nach der letzten Honigernte werden wir dann mit Ameisensäure die Varroa bekämpfen und dann im Dezember mit Oxalsäure.
Das heißt, Sie legen richtig Hand an und Sie gehen da richtig gegen vor. Aber welche Ursachen gibt es denn noch so für Bienensterben, sowohl bei Wildbienen als auch bei den Honigbienen?
Bei Honigbienen können es Nosema zum Beispiel sein, ist ein Darmparasit. Der ist in den letzten Jahren zum Glück nicht mehr in dem Maße aufgetreten wie früher. Und bei den Wildbienenarten, da kenne ich die speziellen Faktoren, also die Krankheitskeime nicht, aber wir alle tragen dazu bei, indem wir eben unsere Natur zupflastern und dadurch den Wildbienen die Lebensgrundlage nehmen.
Das heißt, das Nahrungsangebot reicht weder für Honigbienen noch für Wildbienen unbedingt aus. Frau Last, hier als Vorsitzende des Verbandes Holsteiner und Schleswig-Holsteiner und Hamburger Imker, ein schwieriges Wort. Herr Stemmler sagte es gerade mit dem Nahrungsangebot. Wo sind denn die Hauptprobleme heute in der Umwelt? Was macht es denn so schwierig?
Wir haben eine zu aufgeräumte Landschaft. Das heißt, alle wollen die Kleingärten jetzt bei den Neubauten, die sind schön mit Buchsbaum und Stein ausgelegt, obwohl ja viele Menschen durch das Bienensterben Gott sei Dank darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie doch bienenfreundliche Gehölze und Pflanzen anpflanzen. Und bei der Landwirtschaft im Lande, da sieht es ja so aus, dass die Knicks zurückgehen, dass nicht vielleicht eine richtige Knickpflege betrieben wird. Also wir haben zu wenig Nahrungsangebot für die Wildbienen und somit auch für die Honigbiene.
Wenn das Nahrungsangebot verknappt wird, heißt das nicht, es gibt auch eine Konkurrenz, Nahrungskonkurrenz zwischen Wild- und Honigbienen, Herr Pardey?
Ja, wir haben eigentlich in Schleswig-Holstein keine Nahrungskonkurrenz zwischen Wild- und Honigbienen. Das ist auf einigen Standorten wie Mager, Rasen, Biotope der Fall. Das ist hier aber im Land nicht vorhanden. Also im Gegenteil, die Honigbiene bestäubt ihr Pflanzen und sichert damit auch den Bestand der Pflanzen, auch für die Wildbienen.
Frau Last, wie sieht denn das aus? Wie sieht denn die Zusammenarbeit aus, auch mit den Naturschützern in solchen Zusammenhängen?
Ja, wir bemühen uns, gemeinsam eine Lösung für alle zu finden, denn es ist ja wichtig, dass die Honigbiene und die Wildbiene einen Lebensraum finden. Und daran arbeiten wir. Und insofern müssen wir auch miteinander reden und nicht übereinander reden.
Herr Stemmler, noch eine Frage. Wir haben eben gehört, dass es also wirklich Schwierigkeiten gibt. Es gibt zu wenig Nahrung. Dann gibt es aber auch den Vorwurf von Kritikern der Imker, die sagen einfach, ihr verknappt sowieso das Nahrungsangebot. Und das ganze Problem sind einfach die großen Völker. Und kleine Bienenvölker wären doch viel ökologisch sinnvoller.
Ja, Wenn man viele kleine Bienenvölker hält, dann ist die Konkurrenz genauso, wäre die Konkurrenz genauso groß wie bei wenigen großen Völkern. Und die Konkurrenz Wildbiene, Honigbiene gibt es eigentlich in dem Sinne gar nicht, weil die Wildbienen im Laufe der Jahrhunderttausende in der Vergangenheit Nischenbestäuber geworden ist, die sich also auf ganz bestimmte Pflanzen spezialisiert hat.
Sterben die Bienen aus bei uns in Schleswig-Holstein? Unser Thema heute in zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord. Fast 80% aller Pflanzen müssen bestäubt werden, um Früchte zu tragen und um sich fortzupflanzen. Eine Arbeit, die in der Regel von Bienen übernommen wird. Seit Monaten finden sich in jeder Zeitung und in jedem Programm Meldungen über Bienensterben. Was ist daran an den Berichten und welche möglichen Ursachen gibt es? Unter anderem darüber sprechen wir heute hier am Ü-Wagen der NDR 1 Welle Nord an der Imkerschule in Bad Segeberg. NDR 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache heute aus Bad Segeberg von der Imkerschule. Ja, wir wollen nachfragen, was an den Bienensterben dran ist, was sich immer wieder in Zeitungen und in anderen Berichten findet. Herr Pardey, Sie sind selbst Imker. Ja, was ist denn nun dran überhaupt an dieser globalen, allgemeinen Behauptung, überall sterben die Bienen?
Also das Bienensterben gibt es definitiv, aber es ist auszugleichen durch Ablegerbildung oder durch Schwarmvermehrung.
Lassen Sie mich nochmal nachfragen, gleichwohl, wir lesen ja überall, vielleicht kann Frau Lasters auch sagen, wir lesen ja überall tatsächlich akut, dass da eine Gefährdung ist für die Bienen. Frau Lasters, wie sieht es denn aus jetzt akut? Gibt es irgendwelche, oder auch in dem letzten halben Jahr, gibt es irgendwelche Dinge, die den Bestand der Bienen gefährden?
Also in diesem Jahr und in Deutschland gibt es kein Bienensterben in dem Sinne. Auslöser war mal der Unfall im Rheingraben vor ein paar Jahren. Und da sind tatsächlich etliche Völker sehr geschwächt worden durch viel Bienentote.
Was war da passiert?
Da hat man etwas gespritzt, das sind Neonicotinoide. Und es sind die Gifte freigesetzt worden und die Bienen haben dieses aufgenommen. Und somit sind da sehr viele tote Bienen gewesen.
Und ansonsten geht der Bestand der Bienen aber ohnehin zurück. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass insbesondere die Wildbienen weniger werden, weil auch die Nahrungsgrundlagen entzogen werden. Was gibt es denn noch als Ursache für die Honigbienen? Beispielsweise die Zahl der Imker. Reichen die Imker noch aus? Gibt es genug Imker, die dann noch Honigbienen weiter pflegen?
Das ist eine der Hauptaufgaben unserer Imkerschule, dass wir eben die Imker schulen in der Möglichkeit der Bekämpfung von Krankheiten. Als ganz besonders wichtig ist eben die Bekämpfung der Varroamilbe. Die Varroamilbe ist der Tropfen Wasser, der das Fass zum Überlaufen bringt, weil er den Panzer, also den Panzer der Biene durchsticht und damit eben Bakterien und Viren ins Bieneninnere reinkommen.
Aber wir haben eben jetzt erfahren, es gibt keine akute Gefahr, aber wir brauchen die Bienen natürlich zur Bestäubung. Und in Apfelbirnen und Kirschbäumen ist gerade Wachsen und Reifen angesagt, denn die Bienen haben dort bereits vor Wochen einen Großteil ihrer Arbeit beendet. Auch der Raps ist mit der Blüte durch. Auf einem Obsthof beim Wedel hat NDR 1 Welle Nord Reporter Tobias Senf nachgefragt, ob es auch jetzt noch Arbeit für die Bienen gibt.
Es brummt und surrt. Selbst aus einer Entfernung von mehreren Metern sind Bienen zu hören. Obstbauer Dirk Kleinwort führt durch seine Himbeersträucher.
Wenn du oben bist, dann werden immer die ersten genascht.
Er drückt Blätter zur Seite und zeigt die ersten dunkelroten reifen Früchte. Die meisten sind aber noch grün. 5 verschiedene Sorten baut Dirk Kleinwort an. Die Fläche ist etwa 50 mal 100 Meter groß. Viel Arbeit für ihn.
Alles das, was heute hier als Ernteanlage steht, kommt zum Herbst weg. Und die Jungtriebe, die heute aus der Erde kommen, die werden dann im Herbst wieder angeklipst für das nächste Jahr.
Zurzeit blühen die Himbeeren, klein und etwas unscheinbar. Aber Bienen und Hummeln finden ihr Ziel. Zum Glück, meint Dirk Kleinwort.
Wenn es jetzt keine Bienen mehr geben würde, dann hätten wir nur noch die Wildinsekten, die das so noch gibt, und den Wind. Und wenn die Wildinsekten auch nicht mehr sind, haben wir nur noch den Wind. Wir brauchen die fleißigen Helfer. Ist ne?
Alternative wäre, man geht mit einem Pinsel durch die Reihen und bestäubt jede Blüte einzeln?
Dann kostet jede Himbeere 5 Euro. Das muss man einfach so sehen.
Utopische Summen, die sich ja niemand bezahlen möchte. In Dirk Kleinworts Anlage läuft es jedoch ganz gut. Der Hof liegt mitten in der Wedeler Marsch, einem Naturschutzgebiet. Er braucht nicht mal einen Imker.
Also die Ernte ist dieses Jahr bei den Himbeeren im sehr guten Ertrag. Wir haben hier eine Lage, wo wir als Einzellage rundherum genug Wildbienen und Wildinsekten haben. Und ich denke mal, dadurch habe ich hier die letzten 25 Jahre keine Bienen einsetzen brauchen.
Anders läuft es bei Obstbauern im alten Land. Dort stellen Imker im Frühjahr Bienenstöcke auf, damit die Bäume möglichst flächendeckend befruchtet werden. Für Dirk Kleinwort ist vielmehr das Wetter entscheidend.
Wenn in der Blütezeit sehr viel Regen ist und sehr kalt ist, dann fliegt die Biene natürlich nicht so. Dafür sind wir dann also liebst, dass wir auch viel Hummeln haben, denn Hummeln starten schon bei kälteren Temperaturen. Also man muss eine gute Blüte haben und dann kommen die Bienen schon und die arbeiten da dran schon. Also da haben wir nicht eine Handhabe wie in der freien Wirtschaft.
Aber Dirk Kleinwort unterstützt die Bienen, wenn auch eher zum eigenen Nutzen. Denn seine 5 verschiedenen Himbeersorten reifen über einen langen Zeitraum und bieten so lange Zeit Nahrung.
Mit der Himbeerernte, das können wir bis Oktober durchziehen. In der Zeit haben wir immer noch Blüte. Die Bäume, die wir jetzt rundherum haben, ob Gräser, die auf den Weiden sind rundherum, bis zum Herbst hin haben die hier was zu futtern.
Die Bedingungen auf Dirk Kleinworts Hof in der Wedler Marsch scheinen ideal zu sein. Davon können andere Obstbauern nur träumen.
Ja, aus Wedel und der Wedeler Barsch berichtete Tobi Senf. Ja, wir haben gerade gehört in dem Bericht von Tobias Senf, dass es tatsächlich auch noch Obstbauern gibt, die sich allein auf die Natur verlassen und eben keine Imker brauchen. Ist das die Regel oder ist das eher die Ausnahme?
Ich glaube, er weiß gar nicht, dass in der Nähe Bienenvölker stehen. Denn ein Bienenvolk beweidet schließlich ein Gebiet von ca. 30 Quadratkilometern, während eine Wildbiene, Hummel und so weiter zum Teil nur 200 Meter fliegt. Und das ist das, was ich anfangs ja gesagt habe. Die Menschen wissen nicht, dass da Bienenvölker sind. Die Imker sind verstreut über das ganze Land. Gott sei Dank auch.
Also auch bei großflächigen Naturschutzgebieten die Möglichkeit, dass da die gezüchtete Honigbiene unterwegs ist. Herr Pardey.
Ja, die ist mit Sicherheit überall im Land unterwegs.
Herr Pardey, noch eine Frage, welche wirtschaftlichen Konsequenzen hätte es eigentlich, wenn Insekten, speziell aber die Bienen, die Pflanzen nicht mehr bestäuben?
Also das hätte gravierende Folgen für die Obstbauern, dass sie kein Obst mehr produzieren können, weil 80% des Ertrages haben die Obstbauer der Bestäubung der Bienen zu verdanken.
Können Sie das denn irgendwie quantifizieren, in Zahlen fassen?
Nee, das kann ich leider nicht. Ich weiß nicht, wie groß die tatsächliche Obsternte hier im Land ist, aber 80% sollte da eigentlich genügen.
Bundesweit geht es wohl in die Milliarden. Noch eine Frage, Frau Last vom Imkerverband. Reichen denn jetzt die Bienenvölker aus, die wir hier noch haben, für diese Riesenaufgabe der Bestäubung?
Nein, eigentlich nicht. Wir wären froh, wenn wir mehr Bienenvölker hätten. Dazu benötigen wir aber auch mehr Imker. Und die bilden wir ja hier Gott sei Dank aus, dass wir im Grunde genommen, dass die Leute in die Lage versetzt werden, Bienenvölker richtig zu pflegen und zu halten.
Wir haben eben darüber gesprochen, dass der Lebensraum von Bienen immer kleiner wird, immer mehr eingeschränkt wird. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, welche Alternativen gibt es. Und da hat uns eine Mail erreicht von Edeltraut Brüning aus Westerhorn. Sie schreibt, hilft es, wenn ich Insektenhotels aufhänge? Sie hat wohl 2 Stück in ihrem Garten und die werden ganz gut angenommen. Und wie können wir den Lebewesen sonst noch helfen?
Ja, indem jeder Bürger, der einen Balkon hat oder einen Garten, da Insektenhotels aufhängt und die aber von einem Profi herstellen lässt, sodass eben die Insektenhotels auch angenommen werden.
Wo kann man denn solche Insektenhotels bekommen, wenn man nicht gerade hier nach Bad Segeberg will?
Und da gibt es mannigfaltige in Baumärkten zum Beispiel und in speziellen Natursachen, die das herstellen.
Also auch in Gartenmärkten oder dergleichen, da könnte man sowas bekommen. Kommen wir mal nochmal zum Thema Umwelt- und Naturschutz. Der Lebensraum ist eingeschränkt und vieles ist da auch bedingt durch die Landwirtschaft. Bienen gelten als Indikatoren für die Umwelt, genauso wie andere Insekten. Frau Last, haben Sie da irgendwelche Veränderungen in den vergangenen Jahren mitbekommen?
Die Honigbiene ist grundsätzlich ein Indikator für die Umwelt, weil die Honigbiene von den Imkern bearbeitet und betreut wird. Das wird ja nicht bei den Wildbienen passieren oder passiert nicht bei den Wildbienen. Außerdem gibt es sehr viele Untersuchungen über die Honigbiene. Und insofern, wenn es der Honigbiene gut geht, dann geht es der Wildbiene auch gut. Und wir müssen immer sehen, dass wir genügend Nahrungsangebote haben für diese.
Stichwort Nahrungsangebote, da ist ja auch die Kritik der Naturschützer, insbesondere auch an die Landwirtschaft, dass sie Schutzstreifen an den Knicks an den Knicks nicht überall eingehalten werden. Welche Konsequenzen hat das, Herr Paradei?
Das bedeutet weniger Nahrung für die Bienen. Außerdem kommt bei der Landwirtschaft noch zum Tragen, dass die Landwirtschaft auch Energiepflanzen hat, wie zum Beispiel den Mais, wo für die Biene überhaupt nichts mehr zu holen ist und auch die blühende Begleitflora eigentlich weggespritzt wird. Und dadurch haben wir nach der Rapsblüte eine Nahrungslücke für die Bienen.
Weitere Kritik von Naturschützern, die es gibt, und aber auch von unserem Hörer Otto Berillius aus Kaltenkirchen, der sagt, letztendlich sind Bienen auch gefährdet durch diese Massentierhaltung. Bienenstöcke seien eben auch Massentierhaltung, wo Tiere gepflegt, gefüttert und behandelt würden. Und das sei nicht artgerecht. Was entgegnen Sie dem?
Das ist also so nicht richtig, weil ein Bienenvolk besteht nun mal aus 10 bis 40.000 Bienen. Und da kann man nicht von Massentierhaltung sprechen, weil der Bienen ist das der Gesamtorganismus. Und nur als Gesamtorganismus kann das Bienenvolk überleben.
So, und aus aktuellem Anlass haben wir noch eine Meldung aus der Stadt Bad Mahlente im Kreis Ostholstein. Die hat nämlich eine neue Bürgermeisterin. Die Bewerberin Tanja Rönk von der Freien Wählergemeinschaft hat die heutige Stichwahl laut dem vorläufigen Endergebnis mit 68,2% der abgegebenen Stimmen gewonnen. Und auch in Bad Oldesloe gab es heute eine Stichwahl zum Bürgermeisteramt. Dort liegt der Einzelbewerber Jörg Lemke derzeit vorn. Wenn es dort ein Ergebnis gibt, werden wir Sie natürlich darüber informieren. Ja, und Bienen sind nützlich für die Landwirtschaft und sollten daher auch geschützt werden. Welchen Spagat das für die Politik bedeutet, hören Sie unter anderem in der kommenden Stunde. Etwa ein Drittel unserer Lebensmittel würde es nicht geben, wäre da nicht die enorme Bestäubungsleistung der Bienen. Fast 80% aller Pflanzen müssen bestäubt werden, um Früchte zu tragen und um sich fortzupflanzen. Doch vor allem die Wildbienen sind offenbar bedroht. Gründe sind die Versiegelung von Flächen und die intensive Landwirtschaft. Sind die Bienen ein aussterbendes Volk hierzulande? Unser Thema heute in zur Sache. Wir sind live mit dem Ü-Wagen an der Imkerschule in Bad Segeberg. Uns hat eine weitere Mail unseres Hörers Kai Block aus Süderlügum erreicht. Er schreibt, wie ordnen Sie, die Frage stelle ich jetzt mal hier in die Runde, wie ordnen Sie das Bienensterben im Zusammenhang mit der dramatischen Abnahme aller Insekten ein? Stichwort ist, Herr Block schreibt, er hat die in der letzten Zeit immer saubere Windschutzscheiben. Das war früher nicht so. Frau Last.
Ja, das ist ja die Katastrophe. Das haben wir auch festgestellt, dass unsere Windschutzscheiben immer sauberer sind. Und ich sagte ja, die Biene ist ein Indikator unserer Umwelt. Und das ist auch eine Folge dessen, dass die Insekten zurückgehen und somit auch die Vögel nicht mehr genügend Futter finden. Auch das ist zu bemerken.
Herr Paradei, das ist aber dann nicht ein akutes Bienensterben, um das nochmal aufzunehmen, sondern das ist tatsächlich, die Lebensräume verändern sich.
Ja, bei den Bienen ist es ja so, dass sie eigentlich gezielt von ihren Stöcken auf die Blumen fliegen und nicht direkt in den Straßenverkehr. Das sind eher Mückenschwärme, die sie da mit dem Auto durchfahren und dadurch kommen ja die schmutzigen Windschutzscheiben.
Aber gleichwohl, man registriert auch, dass der Lebensraum sich so verändert und es insgesamt weniger Insekten gibt.
Ja, also wir merken das direkt an den Bienenvölkern, weil die Bienenvölker sich nach der Rapsblüte eigentlich schlecht entwickeln, teilweise sogar hungern.
Ja, und Bienen, die sind gleichermaßen nützlich für die Landwirtschaft und die Natur. Sie sollen daher auch geschützt werden. Darüber reden wir ja schon seit gut einer Stunde. Doch das Gegenteil des Schutzes scheint der Fall zu sein. So sind sie oft bedroht, meist von denjenigen, denen sie eigentlich nützen. Was bedeutet das für Umweltminister Habeck, der für beide Fragen zuständig ist? Christian Nagel hat einmal nachgefragt.
Herr Habeck, vor allem bei den Wildbienen beobachten Experten vermehrt ein Sterben. Welche Folgen hat das aus Ihrer Sicht für die Ökologie und für die Landwirtschaft?
Dramatische Folgen. Bisher wurde das Thema immer unter dem Gesichtspunkt des Artensterbens, also wir verlieren Insektenarten, diskutiert. Und das ist ein Verlust in sich. Jetzt haben wir Studien, die sagen, wir verlieren auch die Bestäubungskapazität der Bienen. Und die ist für die Wildbienen im Gegensatz der, wenn man das so sagen darf, domestizierten Honigbienen unendlich viel größer. Diese Bienen sind nicht wählerisch. Die Honigbienen gehen immer nur auf bestimmte Arten. Die Bienen bestäuben alles Mögliche, eben aber auch Agrarpflanzen. Mit anderen Worten, wir sägen den Ast ab, auf dem auch unser Leben ist. Und zwar nicht nur, weil viele Arten unser Leben reicher machen, sondern weil wir die Leistungsfähigkeit der Ökologie zerstören, letztlich auch der Landwirtschaft.
Wie ist das denn? Können denn Honigbienen die Bestäubungsaufgaben von Wildbienen überhaupt übernehmen?
Nur in Teilen. unterteilen. Die Honigbienen sind viel, viel spezialisierter. Deswegen gibt es dann eben Rapshonig oder Lindenhonig. Die Wildbienen sind nicht so wählerisch, die bestäuben alles und sind dadurch der Leistungsträger in der Landwirtschaft. Wenn wir die also verlieren würden, und dann verlieren wir auch die großen Kapazitäten zur Bestäubung von Obst, von anderen Blüten, auch von Anbaupflanzen in der Landwirtschaft. Das kann die Honigbiene in der Menge und in der Unspezialität nicht ersetzen.
Wie sorgt denn das Land in Bezug auf die Bienen grundsätzlich dafür, dass es keinen Widerspruch gibt, von dem Sie gerade auch gesprochen haben, zwischen der Landwirtschaft und dem Naturschutz?
Also das Land hat nur begrenzte Möglichkeiten. Wir können Blühstreifen fördern, wir können Lebensräume erhalten. Aber gegen die Industrialisierung der Landwirtschaft können wir nur sehr begrenzt ankommen. Man muss tatsächlich sehen, dass man ein paar Giftstoffe aus der Landwirtschaft rausbekommt.
Gibt es denn darüber hinaus tatsächlich keine Pläne des Landes, außer jetzt vielleicht Glyphosat, bestimmte bienengiftige Pestizide zu verbieten?
Nein, das Land selbst hat ja viele Vorstöße gemacht. Beispielsweise haben wir vorgeschlagen, eine Pflanzenschutzmittelabgabe einzuführen, dass der Einsatz der Pflanzenschutzmittel, der Pestizide sparsamer wäre. Wir haben viele Vertrags-Naturschutzprogramme aufgelegt, die Blühstreifen fördern sollen. Und das wird auch sehr angenommen. Ich habe den nächsten Termin, dass wir auch sogar an den Autobahnen wieder blühende Landschaften bekommen. Trotzdem sind das Inseln in einem Meer. Und das Meer selbst ist für die Wildbienen zu gefährlich. Wir müssen also insgesamt auch flächig in den großen Kulissen zu einem sparsameren Einsatz der Mittel der Pestizide kommen und vielleicht auch zu weniger Umbruch, weniger Intensivität in der Landwirtschaft, wenn wir den Wildbienen und überhaupt den Insektenarten eine Chance geben wollen.
Wie wollen Sie denn die Landwirte sensibilisieren, dass die besser darauf achten, beispielsweise bei der Knickpflege, dass sie eben halt diesen Lebensraum für die Insekten, für die Bienen weiterhin erhalten?
Das ist eigentlich das Neue an den Studien, die wir jetzt haben, dass wir davor eine Diskussion hatten, Artenschutz gegen Landwirtschaft. Es ist vielleicht gut oder schön, wenn wir Insekten und Bienen haben, aber wichtiger ist noch, dass wir eine hochlaufende landwirtschaftliche Produktion haben. Die neuen Studien sagen genau, das kann man nicht trennen voneinander. Viele Wildbienen ist gut für die Landwirtschaft. Keine Wildbienen, und wir haben ja ungefähr die Hälfte der 300 bekannten Arten in Schleswig-Holstein, sind bedroht. 70 Arten davon von den 300 sind schon ausgestorben. Also keine Wildbienen oder weniger werdende Wildbienen ist eben auch schlecht für die Ökonomie der Landwirtschaft. Und insofern hoffe ich, dass auf dieser Erkenntnis die Diskussion neu und gemeinsam aufsetzen kann.
Ja, soweit Umweltminister Robert Habeck. Mit ihm sprach mein Kollege Christian Nagel. Ja, die Frage gebe ich dann trotzdem noch mal hier weiter. Herr Habeck sagte gerade, dass möglicherweise die Wildbienen effizienter sind als domestizierte Honigbienen. Frau Ankelast, Sie sind Imkerin und Vorsitzende des Landesverbandes der Hamburger und Schleswig-Holsteiner Imker. Wie sehen Sie das?
Also ich behaupte einfach, die Honigbiene ist nicht domestiziert, denn ich kann nicht wie ein Hund sie abrichten. Und wir nutzen nur das Wissen über unsere Biene, um diese Bienen zu halten. Und die Wildbiene und die Honigbiene, die ergänzen sich, das hat Herr Stemmler vorhin schon genannt. Und ich denke, wir brauchen beides. Es gibt Wildbienen, die Generalisten sind, die nur bestimmte Arten von Blüten befliegen. Während die Honigbiene ist, Blüten steht. Das bedeutet, wenn sie morgens oder als erstes einen Kirschbaum angeflogen hat, dann bleibt sie bei der Kirsche. Und das ist eben das Positive bei der Honigbiene. Das dürfen wir bei der Bestäubungsleistung nicht vergessen.
Ja, aber ist dann beispielsweise die Kirschblüte fertig? Wo geht die denn dann hin, die Honigbiene?
Die Honigbiene sucht sich morgens immer die beste Trachtquelle, die für sie am günstigsten ist.
Aber das heißt doch umgekehrt, so wie der Minister argumentiert hat, dass eben die Wildbiene vielfältiger ist. Und also was die Bestäubung angeht, dann eigentlich auf mehr Pflanzen geht. Herr Stemmler schüttelt den Kopf.
Die Wildbiene ist ein eine Bienenart, die sich im Laufe der Jahrmillionen auf ganz spezielle Blüten spezialisiert hat. Und die Honigbiene, die bestäubt Massenblüten, das heißt Raps, Obst und Kleearten, Phacelia zum Beispiel und so weiter alles. Die braucht die Massen, um eben ihre 150 Kilo Nektar für ihr eigenes Bestehen zu sammeln und ihre 52 Kilo Pollen im Jahr zu sammeln für ihren eigenen Erhalt ihres eigenen Volkes.
Also Sie gehen davon aus, die ergänzen sich und das ist also gar nicht so ein Widerspruch. Aber auch gleichwohl sind Sie auch der Ansicht, dass die Wildbienen tatsächlich erhalten und geschützt werden müssen?
Ja, sicher. Selbstverständlich sind wir der Ansicht, dass die Wildbienen geschützt werden sollen. Und wir geben auch Ratschläge. Wir haben einen Obmann hier bei uns im Landesverband, der sich Wildbienen und Hummeln und Wespen und Hornissen angenommen hat.
Herr Pardey, ganz simple Frage. Warum ist das nicht wie früher, dass man einfach den Honig aus einem Wildbienenstock gewinnt?
Also Wildbienen sammeln nicht so viel Honig, dass man den ernten könnte. Das wäre so im Grammbereich, während wir bei den Bienenvölkern im Kilogrammbereich arbeiten.
Ja, also Bienen gilt es zu schützen, Wildbienen wie Honigbienen. Darüber wollen wir auch gleich noch weiter reden und wollen uns einmal angucken, wie das denn hier in der Imkerschule und in den Bienenstücken so läuft. Ende 1, Welle Nord mit der Sendung zur Sache, heute hier von der Imkerschule in Bad Segeberg. Und alles dreht sich, wie könnte es anders sein, um die Bienen. Die Bestäubung von Pflanzen ohne Bienen nicht vorstellbar. Die Zahl der Wildbienen geht zurück. Darüber haben wir eben noch gesprochen. Damit kommt den Honigbienen eine ganz große Aufgabe zu. Und wenn wir hier von Honigbienen sprechen, sprechen wir automatisch auch von Imkern. Frau Last, Sie sind Vorsitzende des Verbandes hier in Schleswig-Holstein und Hamburg. Wie viele Imker gibt es denn eigentlich noch in Schleswig-Holstein?
Wir haben jetzt etwas über 3000 Imker bei uns im Landesverband organisiert.
Und wie viele von denen sind noch hauptberuflich tätig?
Circa 1%. Wir haben also, wenn überhaupt, 30 Berufsimker hier im Lande.
Welche Aufgaben oder wie würden Sie die Aufgaben der Imker denn definieren, die die heute haben?
Meinen Sie jetzt die Berufsimker? Oder?
Nein, überhaupt auch die Hobbyimker. Welche Aufgabe muss der Imker übernehmen, damit das überhaupt weitergeht, auch mit den Bienen, mit der Bienenzucht und auch mit der Bestäubung?
Also der Mensch, der Imker werden will, sollte erstmal hier einen Kurs belegen oder bei Imkervereinen einen Kurs belegen, sich einen Patenimker suchen. Das ist ganz wichtig, denn die Imkerei ist ein Handwerk. Das kann man nicht einfach mal eben so machen. Man kann sich nicht einfach ein Bienenvolk in den Garten stellen und sagen, ich tue der Natur was Gutes. Damit fördern wir eventuelle Krankheitserreger oder Krankheitsherde. Das ist nicht gut. Also man sollte anfangen mit 2 Völkern und man muss wirklich lernen, diese Völker, wie wir ja schon berichtet haben, zu handeln. Das heißt also Ableger bilden, wieder zusammenwerfen, sagen wir dazu, also vergrößern und so weiter, damit das Volk auch leistungsfähig ist, wenn es in diese Bestäubungszeit geht.
Sind wir gerade beim Thema, wie baue ich meine eigene Imkerei auf? Herr Pardey, Stichwort Diebstahl von Bienenstöcken taucht auch immer wieder in den Medien auf. Ist das heute noch ein Problem?
Das Problem haben wir immer wieder, besonders wenn wir wenig Bienenstöcke haben, beklauen die Imker sich untereinander.
Gut, aber es gibt es immer und ist jetzt nicht spontan einfach mal so oder jetzt nicht so extrem.
Ist nicht so extrem, also man kann da sagen, es sind so 5 bis 10 Fälle im Jahr maximal, wo eben die Bienen bestohlen werden. Ne?
Gerd Stemmler, Sie sind auch Imker und wir verändern jetzt mal unseren Standort. Wir stehen nämlich die ganze Zeit vor dem Bienenhaus hier an der Imkerschule. Da sind mehrere Bienenstöcke drin. Und Herr Stemmler, erklären Sie uns doch mal, ich sehe hier einfach nur ein paar Styroporkästen in verschiedenen Ebenen. Ja, wie ist denn so ein Bienenstock aufgebaut?
Ein Bienenstock baut sich auf, indem er einen Boden hat, 2 Bruträume, 1 bis 2 Bruträume und dann ein Absperrgitter und da kommt dann der Honigraum obendrauf. Zur Rapsblüte sind es mal 2 oder 3 Honigräume und jetzt im Sommer ist es ein Honigraum.
Was bedeutet das Honigraum? Da sind dann die Waben, wo die Bienen ihren Nektar ablegen.
Da sind die Waben drin, wo die Bienen nur Nektar ablegen und dann der zu Honig wird, getrennt durch ein Absperrgitter, damit die Königin nicht hochkommt.
Apropos Königin, welche Rolle spielt die heute eigentlich noch bei den Bienen?
Die Königin ist die Legemaschine. Die legt also im Mai, Juni bis zu 3000 Eier pro Tag und erhält so das Bienenvolk.
Ja, Bienenvolk, auch zweites Stichwort, wissen auch viele Hörerinnen und Hörer nicht. Ja, welche Aufgabenverteilung unter den Bienen, zwischen den Bienen, gibt es denn so im Bienenstock?
Die Arbeitsbiene durchläuft gewisse Aufgaben, indem sich ihre Drüsen entwickeln. Das ist also erstmal die Futtersaftdrüsen, dann die Wachsdrüsen, die dann als Baubiene sie benutzt. Und ganz als letztes ist nachher die Giftdrüse aufgrund der Eiweißernährung gefüllt. Und dann übernimmt sie Wachbienen und den Part der Trachtbiene.
Apropos Giftdrüse, es gibt ganz viele Menschen, die haben immer noch Angst vor Bienen. Nicht nur vor Wespen, sondern auch vor Bienen. Ist das berechtigt?
Eigentlich nicht.
Warum nicht?
Ja, wenn man weiß, wie sich Insekten verhalten, dann braucht man keine Angst zu haben. Man muss halt nur nicht nach den Tieren schlagen, dann greifen sie eben an.
Dann noch eine Frage auch, die hat uns auch erreicht. Schlafen Bienen eigentlich auch? Wir sind hier die ganze Zeit vor dem Bienenhaus und die Bienen fliegen hin und her und sammeln ja unermüdlich. Haben die irgendwann auch mal eine Pause?
Die Bienen haben keine Pause. Sie müssen ja ihren Lebensrhythmus erhalten und sie müssen also zum Beispiel die 35 Grad im Bienenstock erhalten, immer 24 Stunden am Tag.
Und, machen die das durch eigene Energieabgabe?
Das machen sie durch eigene Energieerzeugung, indem sie die großen Brustmuskeln vibrieren lassen. Und sie wissen, alle Bewegung macht Wärme.
Gut, jetzt wissen wir ja schon wieder ein bisschen mehr über die Bienenstöcke. Wie aus dem gesammelten Nektar dann Honig wird, darüber sprechen wir gleich. Bienen, ein aussterbendes Volk. Unser Thema heute Abend hier in zur Sache, live aus der Imkerschule in Bad Segeberg. Und wie Sie hören, haben wir natürlich den Raum schon wieder gewechselt. Wir sind jetzt, wie heißt das, Herr Pader, in dem?
Im Schleuderraum sind wir jetzt, ja.
Also im Schleuderraum, nicht wir wollen jetzt hier ins Schleudern kommen, sondern wir haben eben darüber gesprochen, wie die Arbeit der Bienen im Bienenstock aussieht und wollen jetzt einfach mal gucken, ja, wie wird denn jetzt aus dem Nektar Honig und wie kommt der Honig jetzt wieder da raus?
Ja, zunächst arbeitet die Biene aus dem Nektar durch Zugabe von körpereigenen Substanzen und durch Entzug von Wasser den Nektar in Honig um. Also die Bienen sammeln kein Honig, sondern Nektar und das ist ein Rohstoff, der erst verarbeitet werden muss. Und das dauert eine ganze Zeit lang, bis dieser Honig reif ist. Die Biene zeigt uns das, indem sie die Waben mit einer Wachsschicht verdeckelt.
So, jetzt haben wir den Deckel und Sie entnehmen dann im Bienenstock die Waben. Dann wird es mit der Hand oben der Deckel weggenommen.
Die Waben werden rausgenommen und wir haben so ein spezielles Gerät, das nennt man Entdeckungsgabel. Damit wird werden diese Wachsdeckel abgemacht und anschließend kommt der Honig dann in eine Zentrifuge, eine Honigschleuder.
Ja, apropos Zentrifuge, hier stehen gleich mehrere Edelstahltanks und eben auch die Zentrifuge. So, wie funktioniert das denn jetzt? Da kommen die Waben da rein in die Zentrifuge?
Die Waben kommen hier jetzt rein und durch Einschalten des Motors bewegt sich diese Zentrifuge in eine Richtung. Da wird die eine Seite der Honigwaben ausgeschleudert, dann schaltet man um und die Drehrichtung ändert sich und dann wird die andere Seite der Honigwabe ausgeschleudert.
Wie viel Honig entnimmt man eigentlich den Bienen?
Ich mache mal wieder aus, damit das leiser ist. Man entnimmt den Bienen nur so viel Honig, dass sie genügend selber zu fressen haben. Also wenn wir jetzt den Rapshonig geschleudert haben, müssen wir so 3 bis 4 Waben in den Stöcken lassen, um jetzt Schlechtwetterphase.
Das heißt, die Waben bleiben auch gleich drin?
Ein Teil der Waben bleibt auf jeden Fall drin. Und nur die Überschüsse nehmen wir den Bienen eben weg. Und nachher beim Sommerhonig ersetzen wir eben auch den Honig durch Zuckersirup.
Herr Pader, jetzt haben Sie hier eben geschleudert, die Schleuder angemacht. Da hinten sehe ich jetzt hier noch so einen Abscheidebehälter. Da ist quasi der Honig mit irgendwelchen Wachsresten. Der wird dann jetzt weiter mechanisch aufgebaut oder wie geht das?
Ja, also wir haben hier jetzt ein Klärbecken. Da wird der Honig dann hier über diese Schiede geleitet. Und dadurch wird er vorgereinigt. Dann kommt er hier ins große Fass. Dort steigt das Wachs nach oben auf und wir können unten den sauberen Honig abpumpen. Der kommt dann aber nochmal durch ein 0,35 mm Feinsieb.
Also reine mechanische Aufarbeitung des Honigs. Also Sie setzen zum Beispiel keine Chemikalien ein. Gibt es aber immer wieder in der Bevölkerung diese Frage, welche Chemie oder wie viel Chemie ist denn im Honig enthalten? Weil die Biene, die sammelt ja irgendwo den Nektar bei den Pflanzen und da kommt sie auch wieder in Kontakt mit den Pflanzenschutzmitteln.
Ja, das ist klar, dass der Honig ist immer so gut wie die Umwelt. Und Teile von Pflanzenschutzmitteln können auch in sehr geringen Spuren im Honig landen.
Das wird aber auch untersucht, wird auch von öffentlicher Seite untersucht?
Ja, das wird untersucht und wir haben die Biene nochmal als Biofilter davor. Wenn eine Biene Pflanzenschutzmittel abbekommen hat, dann wird sie nicht reingelassen, sie wird von den Stockwachen abgedrängt und die Biene kann selber auch Giftstoffe im Körper aufnehmen, sodass es nicht im Honig reinkommt. Wenn Rückstände da sind, dann sind sie äußerst gering.
Also es ist eigentlich wie bei anderen Lebensmitteln auch, sie setzen keine Chemie zu, aber was die Umwelt den Tieren mitgeht, lässt sich nicht vermeiden.
Das lässt sich nicht vermeiden, ob das nun Radioaktivität oder Pestizide sind oder Dieselrußpartikel. Der Honig ist immer, wie gesagt, so gut wie die Umwelt.
NDR 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Fast 2 Stunden haben wir gefragt, ob Bienen ein aussterbendes Volk sind und haben dabei festgestellt, dass Insekten insgesamt bedroht sind, und zwar durch den Rückgang geeigneter Lebensräume. Klar ist, wir brauchen die Bienen und andere Insekten, um Pflanzen zu bestäuben, weil weder Mensch noch Maschine die Aufgaben übernehmen können. Ich frage an unsere Experten hier am Ü-Wagen in Bad Segeberg, Frau Last. Wie können Bienen und Insekten eigentlich besser geschützt werden, allgemein auch von uns allen?
Ja, indem wir Rücksicht nehmen auf die Natur, den Lebensraum auch in unserem kleinen Garten auf dem Balkon gewähren, dass wir sehen und vor allen Dingen auch Bienen tolerieren, dass wir sagen, ja, diese Tiere gehören zu unserer Umwelt dazu. Also Rücksicht nehmen auf die Insekten.
Herr Stemmler, Frau Last sagte es gerade, man kann ein bisschen was Lebensraum schaffen, auch auf Balkonen. Ja, was kann der Einzelne denn, was würden Sie denn empfehlen, so auf dem Balkon? Bunte Blümchen in den Kasten oder auch ein Hotel?
Ja, alles. Bunte Blümchen und vor allen Dingen Blumen, die auch für die Bienen nutzbar sind, die also offen sind und keine gefüllten Dahlien zum Beispiel. Und dass man auch die Leute, die einen Garten haben, dass die also ihren Garten nicht zupflastern mit grünen Rasen, sondern auch mit blühenden Büschen, die heimisch sind. Ganz wichtig, heimische Pflanzen fördern auch die Bienenhaltung.
Also das heißt, also sowohl Wild- wie auch Honigbienen werden da oder auch andere Insekten werden davon partizipieren. Ja, wir sind hier in der Imkerschule in Bad Segeberg zu Gast. Ja, für wen ist sie eigentlich gedacht, wenn nicht nur für Imker? Sie haben ja hier auch noch so einen Bienenlehrpfad, Frau Last.
Ja, wir sind bestrebt, die Bienen und die Insekten der Bevölkerung nahezubringen. Wir haben Schulklassen, die hier durchgeführt werden, und andere Gruppen, die sich interessieren für die Imkerei, die können uns besuchen kommen. Wir haben hier einen Lehrbienenpfad, der ist frei zugänglich. Man kann sich dort informieren anhand der Schilder, und man kann auch die Bienen fliegen sehen. Und das finde ich sehr gut, dass man hier einfach offen hergehen kann.
Und ansonsten, wenn man mehr Informationen haben möchte, einfach eine E-Mail schicken an die Imkerschule. Die Adresse finden Sie im Netz. Wir können die auch verlinken auf ndr.de/sh, dass Sie die dort wiederfinden. Ja, und wenn ich jetzt doch Honig selber produzieren will, Herr Pardey, da melde ich mich dann bei Ihnen an, ja?
Ja, da gibt es Kurse. Wir veranstalten hier Kurse für Anfänger, aber auch fortgeschrittene Kurse oder Spezialkurse über Krankheiten, Wachsgewinnung und so weiter. Wir haben ungefähr 1000 Teilnehmer pro Jahr, die hier beschult werden. Dazu kommt noch, dass die Imker mich täglich von 8 bis 10 Uhr anrufen können, wenn sie Probleme mit ihren Bienen haben. Also wir versuchen, so gut wie es geht, den Start für die Imker zu ermöglichen.
Also viel Service für die Imker und Service auch für die Natur. Und das war sie dann, unsere Sendung zur Sache heute zum Thema Bienen hier aus Bad Segeberg. Danke an unsere Experten, Anke Last als Vorsitzende des Landesverbandes Schleswig-Holstein und Hamburger Imker, und an die Imkermeister Gerd Stemmler und Jörg Pardey.